Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Heute am Mikrofon ist die Martina und die Anna. Ihr hört den Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Viele Leute hören die Sendung, indem sie sie sich hinterher runterladen. Ich nenne jetzt nochmal die anderen freien Sender, die unsere Sendung übernehmen. Ihr könnt den Süd-Nordfunk hören. Jeden dritten Donnerstag bei Radio Korax in Halle, jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bei der Wüstenwelle in Tübingen, bei Colorado in Dresden jeden zweiten Sonntag, ebenso jeden zweiten Sonntag bei Radio Frei in Erfurt, jeden dritten und vierten Samstag bei Radio Flora in Hannover und bei Radio Unerhört am zweiten Montag im Monat, sowie beim Querfunk in Karlsruhe jeden zweiten Dienstag und jeden zweiten Donnerstag in Luxemburg bei Radio ARA, sowie jeden Donnerstag alle vier Wochen bei Radio Frei FM und jeden Samstag beim Störfunk in Schwäbisch Hall. Das war die Gruppe Chuck mit dem Song Human Race.
Diskriminierungssensible Bildung macht Arbeit. Nur manchmal, vielleicht gar nur in wenigen Momenten der Begegnung, wird diese Arbeit mit einem Gefühl von Freiheit belohnt. ein gemeinsamer Schwerpunkt von vier Bildungstrainerinnen, die gleich in einem Feature zu Wort kommen, ist die diskriminierungssensible und antirassistische Bildungsarbeit. Sie alle sind darin ExpertInnen im doppelten Sinne. Zum einen, weil sie es gelernt haben, ihre Ausbildung qualifizieren sie dazu. Zum anderen, weil sie als People of Color, als die sie sich gelegentlich bezeichnen, eigene Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht haben. People of Color über ihre Tätigkeit als transkulturelle KommunikationstrainerInnen, ein Feature von Martina Backes.
Okay, eine konkrete Situation, die ich ganz am Anfang erlebt habe. Ich denke, es war damals in Abschiebehaft Grunau. Ich kam rein mit meinen Kollegen. Sie war kurz auf der Toilette, dann kamen die Kollegen rein. Und dann hat einer gesagt, mich gefragt, ob ich mit dem Putzen fertig bin. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch nicht angefangen. Kommen Sie einfach mal rein.
Also Diskriminierung passiert immer, unbewusst oder bewusst. Ja? Also bewusste Diskriminierung macht mich kaputt, aber unbewusste versuche ich mal aufeinander zu setzen.
Und dann schauen wir mal, wie lange ich noch brauche, um mein Putzen zu Ende zu bringen. Das war sehr interessant, aber ich habe es humorvoll angenommen. Aber natürlich, als die Kollegen festgestellt haben, dass ich Teil der Trainerteam bin, war denen wiederum peinlich.
Also ich kann nicht Diskriminierung zugucken. Ich kann das nicht, egal ob Rassismus oder Adultismus oder weiß ich nicht, alles was da gibt von Diskriminierungsformen, da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich was bin, aber als Mensch einfach.
Ja, ja, die waren total irgendwie schockiert, dass der schwarze Mensch nicht da, um die Räume zu putzen, aber den mal irgendwie zu begleiten. Und solche Situationen kamen immer wieder vor.
Die Blindheit der anderen. Mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.
Akinola ist mein Name. Ich bin gebürtiger Nigerianer, lebe aber schon einige Jahre in Berlin. Ich bin zurzeit der Vorstandsvorsitzender von Afrika Rat Berlin Brandenburg, ein Dachverband mit 38 Mitgliedsvereinen. Es ist ein Dachverband von afrikanischer Initiative und ja, Organisationen, die in Land Berlin und Brandenburg ihren Sitz haben.
Akinola Famson war als interkultureller Berater und Vorstand des Afrika-Verbandes Brandenburg für ein interkulturelles Training eingeladen und wurde als Putzkraft wahrgenommen. Raymond Driessen hat ebenfalls viele Jahre Erfahrung als Bildungstrainerin.
Ich war Gymnasiallehrerin in Senegal und hier arbeite in der Erwachsenenbildung als Seminarleiterin für internationale Schulpartnerschaften, aber auch in Richtung bürgerschaftliches Engagement arbeite ich. Ja. Berate, begleite und qualifiziere.
Universität Bamberg hat eine Stelle ausgeschrieben zur Fakultät Europäische Migrationsforschung.
So wie Raymond und Akinola ist auch Dr. Ali Fateh als Bildungsexperte und Trainer tätig.
Ich habe mich nach meiner Dissertation zu dem Thema für diese Stelle beworben, war ich aufgeregt, bin ich nach Bamberg gefahren, bin ich zur Universität gefahren. Da kam ich rein und suchte ich den Ort in dem Vorstellungsgespräch. Diese Förderschalter, die einfach durch eine Scheibe einfach dich sehen. Und ich fragte nach dem Zimmer und ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Könnten Sie bitte mir sagen, überhaupt so, wo ich Professor so und so und Zimmer so und so finde? Ich dachte am Anfang irgendwie, ich höre die Antwort nicht richtig. Ich habe mit dem Wort wie bitte nochmal erzählt, dann dachte ich mir, nee, ich höre richtig. Das heißt, der Satz lautet irgendwie, wir haben keine Pizza bestellt.
Ali hat Respekt für den Beruf des Pizzalieferanten. Die diskriminierende Komponente am Blick des Pförtners ist für ihn, nicht als das wahrgenommen zu werden, was er ist, nicht als Individuum, sondern als eine Kategorie. Die Wahrnehmung als Pizzalieferant oder als Putzkraft ist keine gewöhnliche Verwechslung. Es ist Teil des Alltagsrassismus, mit dem Menschen konfrontiert werden, die als zugewandert wahrgenommen werden.
In dieser Widerspiegelung, mein Gesicht irgendwie auf diese Scheibe schaute ich und sagte, ich bin ich. Und kam dieser Satz mehrfach irgendwie, wir haben keine Pizza bestellt. Ich merkte an dem Moment irgendwie, je mehr ich meine Frage wiederhole, ich wiederhole nur und keiner hört das. Bevor ich in der Tür irgendwie reinkam zu Vorstellungsgespräch, merkte ich irgendwie, ich bin schon aufgeregt. Es kocht in mir, ja, es kocht in mir. Dann muss ich mir die Frage stellen, weil ich als Pizzalieferant wahrgenommen würde, bin ich aufgeregt, oder weil ich rassistisch behandelt wurde, wurde ich aufgeregt. Da alle diese Fragen bin ich zu Vorstellungsgespräch gegangen.
Negativ ist, dass die packen alle Leute in einem Topf, egal ob man Geflüchteter ist oder lange Migranten oder hier geboren, alle sind in einem Topf manchmal. Also darf ich nicht verallgemeinern, aber einige denken auch so.
Und gerade weil ich vielleicht selbst mit meiner politischen Sozialisation, mit meiner familiären Sozialisation immer wieder irgendwie an dem Punkt gelandet bin, irgendwie als anderes behandelt zu werden, vom sogenannten Herkunftsland Iran bis hierher, habe ich mir das, meine Biografie und mein Leben irgendwie zu meinem Beruf gemacht.
Eigentlich dies hier hat mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun, beziehungsweise meiner Biografie. Ich habe mich irgendwann mal entschlossen, mit dem Verwaltung zu arbeiten, weil ich beobachtet habe, wie zunehmend Rassismus bzw. Diskriminierung praktiziert wird in verschiedenen staatlichen Institutionen, unter anderem die Polizei.
Ein gemeinsamer Schwerpunkt der drei Bildungstrainerinnen, Akinola, Raymond und Ali, ist die diskriminierungssensible und antirassistische Bildungsarbeit. Sie alle sind darin ExpertInnen, in doppeltem Sinne. Zum einen, weil sie es gelernt haben, ihre Ausbildungen qualifizieren sie dazu. Zum anderen, weil sie als People of Color, als die sie sich gelegentlich zumindest selber bezeichnen, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben.
Ah ja, stimmt. Ich glaube natürlich, die ersten Eindrücke, wenn Leute mir begegnen, ist einfach, ja, er kommt aus Afrika. Ah, wie ist es bei euch in Afrika? Und da muss ich erstmal lachen und sage, ja, Afrika.
Leopold Loimassi war als Deutschlehrer und Begleitperson einer kamerunischen Schulklasse nach Hamburg gekommen. Inzwischen ist auch er Trainer für die pädagogische Begleitung von entwicklungspolitischen Schulaustauschprogrammen.
Gut, ich kann leider nicht wissen. Afrika besteht aus 54 Ländern. Und jedes Land und in dem Land auch gibt es noch viele Unterschiede. Also ich kann jetzt nicht so sagen, Afrika ist so. Das ist viel dynamischer.
Ja, ich möchte das nicht. Ich habe das auch laut gesagt. Also ich möchte nicht begrenzt bin, weil ich aus Senegal bin. Und die sagen, ich bin der Experte aus Senegal. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Ich bin dort geboren. Ich habe meine Sachen dort, meine Erfahrung. Aber es gibt Leute, die andere Perspektive über Senegal haben, die dort gegangen. Und diese Expertise muss man auch betrachten. Es gibt unterschiedliche Expertise. Jeder von uns ist ein Individuum und hat unterschiedliche Expertise, ja, was kulturell oder sprachlich.
Und wenn Sie mich so langsam kennenlernen, muss ich auch ab und zu wieder sagen, bitte bei uns in Kamerun, wenn Sie jedes Mal immer sagen, in Afrika, also, ich bin kein Vertreter von Afrika, ist auch ein schlechter Vertreter von Kamerun, aber viele sind manchmal enttäuscht, dass ich einfach sie ablenke von ihrer Weltauffassung, von ihrem Verständnis von Afrika oder von Kamerun. Also, ich war 2008 einmal hier in Deutschland zum ersten Mal. Da habe ich den damaligen Experten für Unterricht im Goethe-Institut kennengelernt. Und dann kam eine Idee von mir, warum könnten wir das nicht vorsetzen in Hamburg und Yaoundé. Dann konnten wir uns schon 2009 treffen in Hamburg.
Ali Akinola Leo Raymond. Wie gehen Sie persönlich mit Alltagsrassismus um? Was wollen Sie in Ihrer diskriminierungssensiblen Bildungsarbeit vermitteln? Und wann gelingt das? Und an was scheitern Sie?
Aber die bewusste zum Beispiel in transkulturellen Teams, dass man die nicht in Deutschland sozialisierte Trainerin nicht wahrnehmen und nur kommunizieren mit den weißen Trainern, das ist Diskriminierung, Rassismus sogar. Also solche Sachen, dann sind konkret und das passiert.
Es ist Standard, eine Vorbereitung etwa einer Schulklasse auf eine Begegnung zwischen Jugendlichen aus Nord und Süd in einem Team zu bewerkstelligen. In transkulturellen Teams arbeiten Trainerinnen unterschiedlicher Herkunft zusammen, mit und ohne migrantischer Erfahrung. Oder man könnte auch ganz konkret sagen, mit und ohne persönlicher Rassismuserfahrung.
Aber ich fange an einfach von mir selbst. Ich werde in viele Situationen, je nachdem überhaupt, so welcher gesellschaftliche Diskurs über Iran läuft, davon angesprochen. Genau an dem Moment, an der Sekunde, wo meine soziale Umgebung bzw. in der Begegnung, Beteiligte in der Begegnung erfahren, dass ich ein Mensch aus diesem Land bin. Ein Beispiel ist es, Anfangsphase, dieser gesamte gesellschaftliche Diskurs oder Diskussion in intellektuellen Szenen, auch in linken Szenen, aber nicht ohne meine Tochter.
Das Buch sowie der Film Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoudi basieren auf der persönlichen Erfahrung der Autorin über ihre Ehe und die Flucht mit ihrer Tochter vor ihrem Mann aus dem Iran. Das Buch wurde für den Pulitzer-Preis nominiert und weltweit in 8 Millionen Exemplaren verkauft, davon allein 2 Millionen in Deutschland. Buch und Film wurden wegen der dramaturgischen Übertreibungen bis hin zur anti-iranischen Hetze scharf kritisiert. So schreibt eine Rezensentin 1991 in die Zeit: Sie reproduzieren rassistische Pauschalisierungen. Sie schürgen Ängste vor fanatisierten, irrational handelnden Orientalen und vor einer erwarteten Flut von Flüchtlingen.
Ich kannte das Buch nicht. Ich wusste, dass es in englischer Sprache einfach so eine Veröffentlichung gibt. Und dann kam es deutsche Übersetzung und dann gab so eine Initiative Oscar für Rassismus. Alle haben sich dagegen gewehrt, aber auf jeden Fall in allen Schichten in unserer Gesellschaft, von Linken bis hin zu Konservativen, wo ich aufgetreten bin, wurde ich gefragt, wie ist denn das? Stimmt das? Stimmt nicht das? Bis hin zu hinein in meine private Beziehung. Das heißt, auf einmal, die Eltern, meine damalige Freundin, hatten sie eine große Angst gehabt, dass ein Iraner mit der Tochter befreundet ist und da könnte was passieren.
Ali kämpfte allerorten mit seiner ihm aufgedrückten Rolle als männlicher Repräsentant einer gewaltsamen Männergesellschaft, im privaten wie im öffentlichen Raum. Dass er selber als politisch Verfolgter im Iran und in türkischen Gefängnissen auf der Seite der Opfer Gewalterfahrungen gesammelt hatte, hat dann niemanden interessiert. Anders erging es Akinola. Er ist Musiker und damit entsprach er durchaus der Wahrnehmung der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Ich bin aus persönlicher Betroffenheit zu dieser Thematik gestoßen. Ich habe damals als Künstler in einem Projekt in Land Brandenburg mitgemacht. Es geht damals um ein Projekt von Innenministerium von Land Brandenburg, es heißt Ausländermarkenschule. Und Ziel dieses Projekts damals war, die sogenannten Ausländer, die Migranten, mal die Chance zu geben, ihre Kultur hautnah an die Schülerinnen von Land Brandenburg zu bringen.
Trommeln, so Akinola, sei sein Hobby. Es hat ihm den Einstieg in seinen Beruf ermöglicht. 20 Jahre ist das her. Hautnah, Ausländer machen Schule. Akinola schmunzelt beim Zitieren dieser Beschreibung des damals sicher gut gemeinten Projektes. Das Diskriminierende daran ist die Beschränkung auf die Kultur. Als Trommler und Künstler waren sie plötzlich willkommen. Die Stilrichtungen der Programme zur interkulturellen Bildung erfuhren einen Wandel. Nicht nur Kultur, sondern globales Lernen und Gerechtigkeit waren dann in den Ende 90er Jahren die Stichworte.
Und irgendwann mal kam die Modewort globales Lernen. Es geht damals um Thema Gerechtigkeit und Globalisierung. Und in dem Zusammenhang habe ich angefangen, mit Erwachsenen zu arbeiten. Damals geht es um die Schulung bzw. Fortbildungsreihe für die Pädagogen, vor allem die Sozialpädagogen im Land Berlin und Brandenburg.
Inzwischen drehen sich viele Tätigkeiten des gebürtigen Nigerianers um antirassistische Bildungsarbeit. Akinola schloss sich dem BDBD, dem Bund für Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit in Berlin, an.
Und wir haben ganz am Anfang im Rahmen eines EU-Projekts, also Transnationalprojekts, NAPAP, also National Association of Police Against Prejudice, angefangen, die Beamten, also die Polizisten, Polizistinnen zu schulen. Und damals ging es rund um Thema interkulturelle Kompetenz, erworben von interkulturelle Kompetenz. Als ich angefangen habe mit BDBEV, durften wir damals nicht über Rassismus reden. Rassismus wurde mehr oder weniger tabuisiert. Das Begriff wurde nicht zugelassen. Unter dem, also mit dem Argument, Polizei kann gar nicht rassistische Institution sein.
Trotz seiner zahlreichen Jahre antirassistischer Trainings haftet dem Vorsitzenden des Vereins die Rolle des Trommlers an. Klar, auch das entspricht der Wahrheit, aber eben nur einem sehr kleinen Teil seiner Lebenserfahrung.
Für die Kollegen oder überhaupt für selbst in meinem Bekannten, Kreis. Viele, die mich durch meine künstlerische Tätigkeit kennengelernt haben, wundern sich immer wieder, wenn sie dann irgendwie mitkriegen, dass ich nicht nur mit meinen Träumen durch das Land reise, sondern auch in Auftrag verschiedener Bildungsträger unterwegs bin. Dann fragen sie, was machst du denn da? Träumst du immer mit diesen Menschen? Dann sage ich, nee. Manchmal lasse ich meine Träume zu Hause, dann nehme ich meinen Laptop und mein Gehirn mit.
Akinola lacht. Er nimmt die Reaktionen seiner Beamten humorvoll. Doch das gelingt nicht immer. Ali teilt die Erfahrungen von der Mehrheitsgesellschaft mit dem vermeintlichen Wissen aus dem Buch »Nicht ohne meine Tochter« skeptisch begutachtet zu werden mit vielen Iranern und Iranerinnen. Eine lästige, Begegnung behindernde, Kontakt vernichtende und daher sehr schmerzliche Erfahrung.
Nicht ohne meine Tochter dachte ich mir, es ist so lange, dass das Buch irgendwie meine Unterhaltungen und mein Leben sozusagen, mein Auftritt, meine Begegnungen bestimmt. Was kann ich tun, wie kann ich mich schützen? Das war für mich so eine große Frage.
Wie kann man sich vor der Ignoranz der manches Mal verletzenden Blindheit anderer schützen?
Im Alltag, es gibt so eine ironische Bemerkung, dann erkennt wie auch die Vorbereitung für die Frage, woher kommst du? Ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Woher kommst du? Das heißt, so, es gibt immer Entwicklung von Alternativen erstmal, dass man sehr stark irgendwie auf diese Frage vorbereitet sein muss, weil selbst diese Frage, wenn es auch nicht so beabsichtigt ist, von der Fragenden, diese Reduzierung irgendwie erweckt bestimmte Wunden.
Geblendet von Stereotypen zu übersehen, wer der Mensch ist, mit dem man es gerade zu tun hat, ist die eine Sache. eine andere, dass Menschen ohne Rassismuserfahrung kaum eine Vorstellung davon haben, wie viel Kraft es kostet, als Diskriminierende ständig antidiskriminierende Alltagsarbeit zu leisten.
Ist wichtig, weil die kapieren das nicht. Also die Weißen, also die blenden das einfach. Die haben Angst oder viele wollen das nicht ansprechen oder wollen das dramatisieren. Das ist schwierig. Man muss diplomatisch damit umgehen. Ne? Also das ist wichtig einfach mal.
Wenn es um ausdrückliche, verbale oder nonverbale Rassismus geht, sowas kriegt man mit. Sowas kann jeder irgendwie für sich feststellen. Aber die latente Rassismus, verbal oder nonverbal, festzulegen, ist total schwierig. Genau, also das ist, was ich als subtile Rassismus, die verschiedenen Erscheinungsformen von subtilen Rassismus nennen. Für einen weißen, sozialisierten Mensch, dies hier zu durchblicken, ist verdammt schwierig. Ja, weil die Erfahrung mag dieser Mensch nicht. Selbst wenn latent Rassismus irgendwie ausgeübt wird, also direkt vor ihm, würdet ihr das nicht merken. Und das ist genau das.
Also manchmal bin ich ganz locker und sage, ich bin da, ne? Also ich kann auch was sagen. Ich bin auch Seminarleiter oder so. Manchmal mein Co-Teamer sagt, ja, hier, Raymond und so. Also das ist unterschiedlich, ne?
Am Anfang bin ich so immer aufgeregt, habe ich versucht, immer mich zu erklären oder meine Gedankengänge. Viele später irgendwie sozusagen, wenn so ein halber Satz da ist und dass ich diese Ungeduld merke, irgendwie, dann halte ich die Klappe. Versuche ich nicht mehr sozusagen da weitergehen und meine Gedanken preiszugeben. Also so, es hat viel zu Selbstentwicklung bei mir beigetragen.
Das Gefühl der Unterschiede entsteht nur oder meistens zu Beginn der Begegnung mit dem anderen. Und mit der Zeit und je nachdem, wie offen man sich anbietet, dann kann man jetzt zu den gemeinsamen, manchmal kommt man zu den absoluten Gemeinsamkeiten in vielen Bereichen, nur sagt man, ja gut, Farbe, Hautfarbe ist anders oder so, aber wir fühlen genauso an, alle haben Gefühle zum Beispiel, sind Gemeinsamkeiten oder biologische Bedürfnisse oder dies und das.
Meine Philosophie ist erstmal, der Weg ist das Ziel, das heißt Rassismus, Europa, ein Kontinent, in dem auch Aufklärungsepoche dazugehört, aber Kant und Hegel irgendwie auch dazugehören, irgendwie die Rassismus in der Philosophie verankert haben, ist eine Denkweise, ist eine Betrachtung irgendwie, die sehr universell geworden ist auf einer Seite.
Eigentlich, es geht nicht um was ich sage oder nicht sage, sondern es geht um die Macht, wer sagt wem was, wer erlaubt sich etwas von wem zu sagen.
Das regt mich auf, immer noch, wobei ich immer mir vorgenommen habe, mich nicht aufzuregen, sondern einen Umgang damit zu finden. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Eurozentrismus. Das ist ein Aspekt, der irgendwie sozusagen, wir haben die wahre Bildung, kauft ihr die Ware, gehört ihr zu uns, konsumiert ihr die Ware, inhaliert ihr die Ware, gehört ihr zu uns, können wir gleich Augenhöhe gewährleisten, konsumiert ihr nicht, inhaliert ihr sowas nicht, dann gehört ihr nicht dazu. Das heißt, das ist aus meinen Augen nicht mehr viel anderes als diese missionare Zivilisation sozusagen, Anlass und Vernichtung der Kulturen und Vernichtung der Menschen.
Also ich kann nicht Diskriminierung zugucken. Ich kann das nicht, egal ob Rassismus oder Adultismus oder weiß ich nicht, alles was da gibt von Diskriminierungsformen, da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich was bin, aber als Mensch einfach. Wenn wir so als Basis haben, das funktioniert, dann nehme ich die Rolle einfach, dass ich neben dem verletzten Menschen auch dabei bin erstmal. Ist meine erste Mensch erstmal und dann zweite Position, die andere Person, die verletzt hat, um zu verstehen, was das soll und ob genau weiß, was er getan hat. Ne? Ja, und das ist meine Art, einfach diplomatisch damit umzugehen. Nicht diese harte Sachen, ihr seid böse oder so. Nee, das ist nicht meine Art. Das ist nicht meine Art und das will ich auch nicht. Ich möchte Begegnung und Kommunikation einfach. Ja? Aber wenn Leute bewusst und bösartig agieren, dann habe ich eine andere Haltung.
Ziel meiner Arbeit ist, den Mensch mit seinem Menschen- und Weltbild durch diese Arbeit fassbar zu machen. dass wir über dieses Menschenbild und Weltbild miteinander, mit unserem Wertesystem in einem Dialog, in eine Auseinandersetzung kommen und wo wir alle diese Fehlbildungen, was wir internalisiert haben in uns, ist über Tradition, über die Familie, über die Bildung etc., versuchen wir, zum Abbau dieser Bilder beizutragen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Und im Kernpunkt steht für mich, dass, mit welcher dieser Brille irgendwie sind wir unterwegs.
Also multiperspektivisch denken ist ganz wichtig. Ne? Also für mich, wenn wir arbeiten, und das betrifft nicht nur Leute, die diskriminieren werden, sondern auch Leute, die diskriminieren. Also das betrifft uns alle, genau.
Ali Fatih, Raymonde Driessen, Leopold Loimassi und Akinola Famson. Die Autorin lernte sie im Rahmen von Vorbereitungsseminaren für diskriminierungssensible Bildungsarbeit kennen. Raymonde Driessen engagiert sich als Ansprechpartnerin für POC-Trainerinnen, People of Color, und sie will vor allem auch dem institutionellen Rassismus etwas entgegenhalten.
Also in Strukturen muss man viel machen. Ne? Also strukturelle Diskriminierung ist unsichtbar. Wir leiden darunter, das sieht man das nicht so. Deswegen muss man ein bisschen lauter sein, aber heißt nicht aggressiv, heißt nicht Schuld geben, weil diese Strukturen sind Menschen, die da sitzen. Da muss man strategisch arbeiten. Also das ist meine Haltung. Ja. Also Strukturen müssen einfach mal denken. Nicht alle Leute sind weiß. Punkt.
Leopold Loimassi regt sich gelegentlich über die kamerunische Regierung auf. Als er noch in Yaoundé lebte, beherbergte er in seiner Wohngemeinschaft Studierende und Arbeitende aus Europa.
Ich muss vielleicht auch was verraten hier. Ich bin einfach sauer auf die kamerunische Regierung, dass sie sich so jeden Tag in der Zeitung, in der Presse so gefreut haben, dass die Zahl der Touristen, die nach Kamerun kommen, einfach schnell gestiegen ist. Ich sage immer, ich habe einmal zum ersten Mal so 19 Personen aus Deutschland in Kamerun geholt, nach Kamerun geholt, und das zweite Mal kamen 12, und sie fragen nie, wie das entstanden ist. Und ich muss sie auch wirklich richtig vorbereiten, sonst viele haben im Fernsehen gelesen oder gesehen oder im Radio oder keine Ahnung und sagen, nee, das ist sehr schwierig da unten, vor allem die meine Mitbewohner. Ich habe in meinem Haus jetzt eine kleine WG organisiert, Praktikanten aus Deutschland, die für Goethe-Institut oder für GIZ oder für andere Organisationen in Kamerun, sie kommen bei mir unter und wir können jeden Tag austauschen und ich bereite sie auch vor auf alles, was auf sie kommen kann.
Ali Fatih beklagt sich über das allerorten ihm entgegenschlagende Helfersyndrom oder Helferinnensyndrom, mit dem er zum Beispiel von einer Hilfsorganisation auf einer Veranstaltung konfrontiert wurde, zu der er als Experte geladen war.
An dem Punkt der Diskussion, wo es so um Helfersyndrom handelte, als ich darüber diskutiert habe, weil meine Biografie am Anfang, dass ich als politisch Verfolgte hierher gekommen bin und mir Asyl gewährleistet wurde nach Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asyl. In einem halben Satz hat die nette Dame gesagt, so, Hilfe kann immer noch nicht schlecht sein. Das heißt, der Artikel 16 selbst sozusagen wurde nicht in seinem politischen Kontext verstanden, sondern als Hilfersyndrom interpretiert, dass es nicht mein Recht sei, sondern irgendwie als Hilfe mir angeboten worden sei. Und da merkte ich, okay, aus meinem Status irgendwie, dass ich die durch Artikel 16 politisch Verfolgte genießen Asyl aus einer politischen Tradition in einem faschistoidisches Land sozusagen erstmal, wo Faschisten an der Macht waren und aus dem Grund irgendwie viel Widerstand geleistet worden und viele Opfer davon irgendwie dann zurückgekommen sind und mit der Wertschätzung diese historische Erarbeitung einer Artikel, nämlich Artikel 16 im Grundgesetz verankert haben und das Recht für alle Menschen gewährleisten, irgendwie wird auch als Hilferdynamik dann benutzt. Das ist ein Alltag. Das ist so teilweise im Alltag passiert. Es ist so, Humor ist auch eine Lebenskraft.
Akinola Famson setzte schon sehr früh auf die Schaffung politischer Strukturen, um dem Rassismus zu begegnen.
Eigentlich, ich habe auch damals schnell festgestellt, dass die ganze Ausländerpolitik auf Kosten meiner Community, beziehungsweise Menschen wie ich, getragen wird. Am Anfang habe ich mich viel in verschiedene so Protestaktionen irgendwie reingemischt, bis es mir dann klarer geworden ist, dass also Protest alleine reicht nicht, sondern ich muss mehr tun, vor allem was die Führungsebene angeht, die Entscheidungsträger muss irgendwie angesprochen werden. Und das habe ich zum Aufgabe für mich damals gemacht.
Die Blindheit der anderen. Mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.
Ganz herzlichen Dank an Respect Words. Das ist ein Projekt gegen Hassreden, was bei Radio Dreiklang angesiedelt ist und gemeinsam mit 6 weiteren Radios in Europa und dem International Press Institute in Wien durchgeführt wird. In der gleichnamigen Sendereihe Respect Words wurde der eben gehörte Beitrag gesendet, den wir hiermit übernommen haben.
Je laisse aux hommes leur carnage, je laisse aux mères leur naufrage, je laisse aux vieux leurs états, je laisse aussi cogner dans les cages. Je laisse la vie dans la mort, je laisse la mort dans la vie, je laisse les histoires à l'envers, je laisse notre histoire en hiver. Je laisse cogner dans les cages. Leurs étages, je laisse aussi monter à l'échafaud, et je laisse le désert bien au chaud. Je laisse aux bêtes leur famine, je laisse aux guerres leur saline, je laisse l'histoire en hiver, je laisse notre histoire. Tout ça ne tient plus qu'à un fil. Arrête ça. Tout ça ne tient plus qu'à un fil. Je laisse message, message sur leur fin. Je laisse le film sans la fin. Je laisse aléatoire, je laisse aléatoire. Je laisse la vie dans la mort, je laisse la mort dans la vie. Je laisse notre histoire en hiver. Car tout ça, tout ça, tout ça ne tient plus qu'à un fil. Un film. Tout ça ne tient plus qu'à un fil. Allez.
War noch einmal Check mit seinem Song Je laisse. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. die IZ3W-Magazinsendung. Wir haben heute zwei Beiträge, einen haben wir gehört, der zweite, ein Morgen vor Lampedusa. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus fand letzten Monat eine szenische Lesung mit diesem Titel statt. Ein Morgen vor Lampedusa beruht auf Zeugenaussagen von Fischern und Geflüchteten, die die Bootskatastrophe am 3. Oktober 2013 vor der Insel Lampedusa erlebt und überlebt haben. Der Text veranschaulicht die unerträglichen Zustände auf dem Mittelmeer, die bis heute andauern. Seither sind über 15.000 Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer umgekommen. Das meldet die IOM, die International Organization of Migration, bis Ende Februar. Vergangenen März hat der Verein Fairburg mit Freiburger AktivistInnen und SchauspielerInnen eine Lesung im historischen Kaufhaus veranstaltet. Zudem wurden politische Themen auf dem Podium verhandelt. Der Südnordfunk präsentiert hier einen kleinen Ausschnitt.
Wir haben vor allem Menschen bewegt, etwas zu tun.
Ein Morgen vor Lampedusa. Szenische Lesung am 22. März 2018 um 19 Uhr. Die szenische Lesung Ein Morgen vor Lampedusa beruht auf Zeugenaussagen von Fischern und Geflüchteten, welche die Bootskatastrophe am 3. Oktober 2013 vor Lampedusa erlebt und überlebt haben. Der Text veranschaulicht die unerträglichen Zustände auf dem Mittelmeer, die bis heute andauern. SprecherInnen: Volker Finke, Jürgen Gresslin, Isabella Bartow, Viktor Calero, Lena Trischner und Nick Reitzenstein. Podium: Antonio Umberto Rico, Dr. Alexander Sopadi, Professor Dr. Nausicaa Shirila. Organisation und künstlerische Leitung: Jula Bruckbauer, Verantwortung: Jenny Warnecke.
Eine Veranstaltung des interkulturellen Vereins Fairburg in Kooperation mit Rescue Ship und Radio Dreieckland.
Es geht um Menschen und es geht um Menschenrechte.
Moderation: Ursula Nusser, ehemalige Redakteurin des SWR.
Damals ist ein Flüchtlingsboot mit 545 Menschen an Bord gekentert. 368 Menschen sind ertrunken. Diese Lesung wird heute Abend vorgetragen von Schauspielerinnen und Schauspielern, aber nicht nur, auch von Volker Finke und von Jürgen Gresslin, Publizist, Friedensaktivist, Rüstungsgegner. Im Anschluss an diese Lesung können Sie den beiden Fragen stellen und drei weiteren Gästen. Antonio Umberto Rico, der Autor der Lesung, ist bei uns. Professorin Nausicaa Shirila ist hier und der Arzt Dr. Alexander Supadi, Vorsitzender des Vereins Rescue Ship, der 2016 an einem Rettungseinsatz auf dem Mittelmeer teilgenommen hat.
Nicht weit vom Strand wartet ein Fischerboot auf uns mit einem Kapitän und seinem Gehilfen.
Ich erinnere mich, dass wir lange auf dem Meer ausharrten. Viel Zeit. Zu viel Zeit. Der eine oder andere trank schon mal Meerwasser, weil wir unter der sengenden Sonne Durst hatten.
Wir waren schon seit mindestens 24 Stunden auf See, als der Motor kaputt ging. Nur wenige Meilen vor der Küste sahen wir Lichter. Wir waren sicher, gerettet zu sein. Vielleicht waren es Lichter einer Insel oder anderer Boote. Wir auf unserem Boot hatten kein Licht.
Kein Licht, kein Funkgerät, um Hilfe herbeizurufen. Und die Flüchtlinge hatten keine Handys. Man hatte sie ihnen vor dem Ablegen in Misrata abgenommen. Sie waren so nah am Ziel, nur eine halbe Seemeile von Lampedusa entfernt.
Wir sahen die Boote der Fischer, doch sie sahen uns nicht. Wir fingen an zu schreien, doch es half nicht. Sie sahen und sie hörten uns nicht.
Und so hat jemand eine Decke angezündet. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Vielleicht der Kapitän, vielleicht einer von uns. Was macht es schon? Der, der es tat, wollte die Aufmerksamkeit der Boote auf uns lenken, die wir um uns herum sahen.
Auf unserem Boot war die Hölle los. Die Decke brannte, alle schrien und drängten sich aneinander.
Die Flammen breiteten sich aus. Wir versuchten, sie mit anderen Decken zu ersticken, mit Wasser aus dem Meer, doch das alles nützte nichts. Im Gegenteil, es wurde schlimmer. Wir bewegten uns und das Boot fing an zu schwanken. Wir sind alle auf die eine Seite des Boots gerückt. Da fing das Schlingern an und wir kenterten.
Erst die Flammen und dann nichts als Dunkelheit. Als ich im Wasser war, bin ich mit all meiner Kraft nur noch geschwommen. Neben mir habe ich viele sterben sehen. Ich kann mich nur an wenig erinnern. Die Schreie, ja, an die erinnere ich mich. Dann wurde ich ohnmächtig.
Das kalte Wasser, die Schreie. Die Frauen versuchten, ihre Kinder über Wasser zu halten. Und so gingen sie selbst unter. Die Dunkelheit verschluckte alle.
Menschen ertranken vor unseren Augen und wir hatten neben uns die Küstenwache, die uns sagte, wir müssen in Rom anrufen, um zu erfahren, was zu tun ist. Da gibt es strikte Vorschriften. Aber was für Vorschriften? Wenn du auf einem Boot bist und schon Dutzende hochgezogen hast, die zwischen Tränen, Schock, Lunge und Bauch voller Benzin schon mehr als 3 Stunden lang im Wasser getrieben sind und um Hilfe bitten, wie kannst du da an Weisungen denken?
Wir zogen jeweils 4 Flüchtlinge auf einmal hoch. Als dann aber mein Boot zu voll war und zu kentern drohte, bat ich die Hafenkommandantur, sie zu übernehmen, damit ich meine Rettungsaktion fortsetzen könnte. Da haben sie uns geantwortet, dass sie das nicht könnten, weil sie erst weitere Weisungen abwarten müssten.
Irgendjemand muss uns hier eine Antwort geben. Man muss uns sagen, wo die Boote der Hafenkommandantur patrouillierten, als das Flüchtlingsboot schon dabei war, den Hafen anzusteuern. Sie müssen uns sagen, wie es möglich war, 500 Leute sterben zu lassen, ein paar hundert Meter vor der Küste. Sie müssen uns sagen, warum dieses Boot nicht geortet wurde, obwohl sie schon so oft sogar 100 Meilen vor Lampedusa Flüchtlingsboote aufgespürt hatten.
Irgendjemand sollte auch sagen, warum zuerst ein Staatsbegräbnis für die Opfer versprochen wurde, sie aber dann stattdessen einfach an verschiedenen Orten bestattet wurden. Ohne Blumen, ohne Gebete, ohne Grabsteine. Vor den Särgen der Flüchtlinge verbeugten sich unmittelbar nach dem 3. Oktober viele Politiker. Einer von ihnen, José Manuel Barroso, gab sein Versprechen im Namen Europas.
Europa kann nicht akzeptieren, dass viele tausend Menschen an seinen Grenzen umkommen. So eine Katastrophe darf es nicht wieder geben.
Es waren leider nur Worte. Schon am 11. Oktober 2013 geschah südlich von Lampedusa wieder eine unfassbare Tragödie.
Ein kleines Schiff mit 460 syrischen Flüchtlingen an Bord, darunter über 100 Kinder, hatte die italienische und die maltesische Küstenwache alarmiert.
Als Stunden nach dem ersten Hilferuf die Retter endlich ankamen, war das Boot untergegangen und 268 Menschen waren ertrunken. Die italienische Küstenwache war überzeugt, dass Malta für diesen Meeresabschnitt zuständig sei. Die Küstenwache Maltas war anderer Meinung. Durch den Streit über die Zuständigkeit hatte man wertvolle Zeit verloren.
Niemand hat die Verantwortung für diese Tragödie übernommen. Schuldig waren wieder einmal nur die Vorschriften, die Protokolle. Gab es in der Nacht, noch vor dem Unglück, Boote, die die Flüchtlinge gesehen, aber nicht Alarm geschlagen haben?
Warum wurden die Flüchtlinge auf Lampedusa und später anderswo unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht? Wo war das Europa der Menschenrechte? Das Europa der vielen Kulturen? Das Europa, aus dem Millionen von Menschen selbst die Erfahrung als Auswanderer oder Flüchtlinge gemacht haben?
Was soll aus Europa werden? Eine Festung in einem Meer voller Leichen?
Aber Worte allein reichen nicht aus. Sie reichen nicht aus. Wir sehen die Flüchtlinge, wie sie ankommen, wie sie aus den Booten steigen. Wir erkennen und wissen, es sind Menschen wie wir. Diese Perspektive fehlt dem Rest des Landes, weil die Flüchtlinge allzu oft als Unpersonen dargestellt wurden, als ob sie nur Zahlen seien. Nach einer Logik, die besagt, man soll sie ergreifen, zusammenfärchen, wegsperren.
Wer zunächst etwas tun müsste, ist die italienische Regierung. Sie müsste Strukturen für die Aufnahme schaffen und die bestehenden Gesetze ändern. Um eine Tragödie wie die vom 3. Oktober zu vermeiden, würde es schon genügen, wenn der Staat mehr Patrouillenboote zur Verfügung stellte und ein Aufnahmeverfahren einzuleiten, welches ganz Europa betreffen muss. Einem Europa, das sich sinnlose Ziele wie die Nulleinwanderung setzt, sage ich, dass es uns bei der Bewältigung dieser epochalen Probleme helfen muss.
Lena Trieschner.
Es ist ein bisschen so wie die Worte, die ich auch von der Bürgermeisterin zitiere, die Unpersonen sind zu Zahlen geworden oder die Flüchtlinge sind zu Zahlen geworden.
Jürgen Gresslin.
Wenn diese Diktatoren und repressiven autokratischen Regime ihre Macht ausüben und Menschen zur Flucht treiben, dann liefern wir die Waffen.
Dr. Alexander Supadi, man hört jetzt heute nicht mehr so viel über das Mittelmeer und über Rettungseinsätze. Wie ist die aktuelle Situation? Hat sie sich inzwischen etwas entspannt?
Entspannt kann man sicher nicht sagen. Die Situation ist genauso, wie es in der Lesung beschrieben wurde. Es passiert jeden Tag genau das, was an diesem einen Ereignis als Beispiel geschildert wurde. Das passiert 2013, 2014. Ich habe selber 2016 bei einem Einsatz wiederholt etwas erlebt, was dem sehr nahe kommt. Ich habe die Leute ertrinken sehen, weil nicht genug Rettungskapazitäten dort waren. Und um genau das zu erreichen, was offensichtlich auch funktioniert, dass nicht mehr viel darüber gesprochen wird, dass das Thema kein Thema mehr ist, geht die EU, allen voran besonders auch die italienische Regierung, aber mit Wissen und mit Unterstützung auch unserer Regierung, massiv gegen die Flüchtlinge vor und massiv gegen die Helfer. Und das ist eine neue Qualität, gegen die Helfer vor. Und das, was auch in der Lesung beschrieben wurde, dass die Fischer nicht helfen wollten oder nicht helfen konnten oder wenn sie geholfen haben, dass ihnen die Beihilfe zu illegaler Einwanderung unterstellt wird und dass sie juristisch Probleme bekommen haben, ins Gefängnis gekommen sind, das passiert weiterhin. Etwas Ähnliches passiert im letzten Jahr mit der deutschen Hilfsorganisation Jugend rettet, deren Schiff auch beschlagnahmt wurde. Und jetzt aktuell ist es so, dass von damals noch bis zu 10 zivilen Rettungsschiffen, die unterwegs waren, die dafür da waren, das zu kompensieren, was Europa nicht schafft, nämlich die Menschen aus akuter Seenot zu retten. Da haben sich zivile Organisationen dorthin gestellt und haben gesagt, wir übernehmen das, wir stellen Schiffe auf und retten die Menschen. Da waren zeitweise 10 Schiffe im Einsatz, die mit zivilen Helfern, mit Ehrenamtlichen im Einsatz waren. Und jetzt aktuell ist nur noch ein Schiff im Einsatz. Ein Schiff, SOS Mediterranee. Sea-Watch, die auch in diesem Beitrag vorkamen, haben weiterhin ein Schiff, mit dem sie in Einsatz fahren wollen. Aber alle Organisationen wissen nicht, was passiert, wenn jetzt die Schiffe reihenweise beschlagnahmt werden. Und wir mit dem Verein Rescue Ship haben gerade deswegen genau das vor. Wir wollen auch ein Schiff in Einsatz bringen, um wenigstens auch, wenn das Schiff dann irgendwann beschlagnahmt wird oder auch wir möglicherweise Repressalien erleben werden, aber um mit den einfachen Mitteln, die wir haben, die Menschen, die dort unterwegs sind und die unterwegs bleiben werden, in diesem Jahr sind bis jetzt schon wieder 500 Menschen ertrunken, um denen mit den Mitteln, die wir uns zur Verfügung stehen, Hilfe leisten zu können.
Ja. Ja, und Dr. Nausika Schirilla ist Professorin für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Migration und interkulturelle Kompetenz an der Katholischen Hochschule Freiburg. Frau Schirilla, Sie kennen sehr gut die Situation in Freiburg. 143 Geflüchtete sind zurzeit in der Erstaufnahme. Sie kommen aus 17 Ländern, aus Nigeria, aus Gambia, aus Guinea, der Türkei, den Maghreb-Staaten, aus Syrien, aus dem Irak. Vielleicht mal so eine erste kurze Einschätzung: Von einer Stadt wie Freiburg erwartet man eigentlich, dass sie so eine Aufgabe beispielhaft löst. Ist das so?
Zum einen wollte ich sagen, dass die 143 Flüchtlinge sind ja in der Erstaufnahmestelle, das ist ja das Land für zuständig. Die Stadt Freiburg hat 2017 waren es über 3.000, jetzt sind ein bisschen weniger Flüchtlinge aufgenommen in ihren städtischen Unterkünften und auch dezentral in Wohnungen. Und sämtliche Studien sagen immer, was die Geflüchteten sich am ehesten wünschen, ist mehr Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Also daher ist es auch wichtig, sich für die einzusetzen, die eben von der Abschiebung bedroht sind. Und da gibt es viele Möglichkeiten durch Arbeitsangebote, durch Ausschöpfen des Handlungsspielraums der Ausländerbehörden und auch diese Gruppen zu unterstützen. Und es gibt aktuell auch eine Initiative, die sich einsetzt für die Menschen, die ohne Aufenthaltsstatus hier leben. Das ist eine internationale Bewegung, Sanctuary City oder Solidarity City. Die haben gerade ein Manifest veröffentlicht, wo sie eben verlangen, dass die Stadt Freiburg sich dieser Bewegung anschließt und versucht, Handlungsspielräume zu schaffen, dass Menschen auch ohne legalen Aufenthaltsstatus hier Zugang haben zu allen Leistungen, die Bürger der Stadt normalerweise haben. Da gibt es eine offene Petition, die eben unter diesem Solidarity City in Freiburg im Internet zu finden ist. Des Weiteren ist es natürlich auch wichtig zu sehen, auch wenn hier viele sind, kommen eben nicht alle nach Europa und wir müssen mehr Möglichkeiten der legalen Zuwanderung schaffen. Und ich denke, wichtig ist auch, dass wir die Sprache ändern. Es ist mehrfach gesagt worden, jetzt Zahlen. Wir haben andere Begriffe, Flüchtlingskrise, Wirtschaftsflüchtlinge, Armutsflüchtlinge. Wir müssen aufhören, so über diese Menschen zu sprechen. Es sind Menschen wie wir und Sie und Menschen, die einfach nach einer besseren Zukunft sind. Und wir müssen einfach versuchen, auch die politischen Diskurse zu ändern.
Ein Morgen vor Lampedusa, das war die szenische Lesung hier aus Freiburg. Wer Interesse daran hat, das ist nämlich ein soziales Projekt, diese szenische Lesung in die eigene Stadt, in die eigene Gemeinde, in die eigene Schule zu holen, der möge gerne auf der Seite nachschauen, lampedusa-hannover.de. Dort sind auch Auszüge der Texte zu finden. Am Ende der Sendung, und wir sind schon wieder am Ende, noch ein Hinweis in eigener Sache. Unter dem Motto 50 Jahre Unerhörtes lädt das IZ3W, also die Süd-Nord-Politische Zeitschrift, am 14. April zu einem Jubiläumsfest hier in Freiburg ins Artig ein. Eigentlich heißt es jetzt Freizeichen. 14. April, 19 Uhr. Es wird einen Sektempfang geben und die eine oder kleine andere Rede geschwungen werden. Und neben einem politisch-persönlichen Podiumsgespräch, auf dem zwei aktuelle RedakteurInnen sowie zwei ehemalige des IZ3W, zwei ehemalige Mitarbeitende anwesend sein werden, ist der Abend mit Kabarett und Party gefüllt. Am Start ist das Hamburger Musikkabarett Herrchens Frauchen Lisa Pollitt und Gunther Schmidt vom Politbüro. Lisa Pollitt ist seit 33 Jahren als politische Kabarettistin tätig und sie erhielt 2003 als erste Frau den Deutschen Kabarettpreis, 2005 wiederum als erste Frau den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. Ich mache meine Witze nicht zum Spaß, so lautet ihr Programm an diesem Abend. Ja, und wer von den Hörerinnen und Hörern in Freiburg nicht dabei sein kann oder gar ganz woanders wohnt, kann möglicherweise die politisch-persönliche Rede und das Podiumsgespräch später auf der Seite vom IZ3W nachhören. Ansonsten schenken wir uns selber sozusagen vom IZ3W dieses Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen. IZ3W on Tour ist eine Reihe. Vielleicht kann die ein oder andere nachschauen, wo das alles stattfindet. Neben Basel, Berlin und Köln steht auch Frankfurt und Paris zum Beispiel auf dem Programm. Details erfahrt ihr wiederum auf unserer Website auf www.iz3w.org. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bin verantwortlich für die Sendung Martina Backes. Wir hören uns wieder, wer mag, am 1. Mai. Das ist nämlich ein Dienstag, der erste Dienstag im Monat Mai, wie gewohnt um 16 Uhr. Bis dahin alles Gute und tschüss. Ihr hört jetzt noch Jacques Terrain.
Six pieds sous terre, t'sais plus grand chose à ce qui paraît. Six pieds sous terre, je l'ai entendu dire autour de moi par des tas de gens. Qu'est-ce qu'on est venu foutre sur la terre? Qu'est-ce qu'on va foutre sous la terre? six pieds sous terre, t'y a plus grand chose à ce qui paraît. Six pieds sous terre, je l'ai entendu dire autour de moi par des tas de gens. Qu'est-ce qu'on est venu foutre sur la terre? Qu'est-ce qu'on va foutre sous la terre?
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
Podcast auf iz3w.org und rdl.de.